herzliches Moin aus dem hohen Norden an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bereits vorab ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Im Rahmen dieser PLA 2R Podcast-Serie möchten wir Ihnen die Themen PLA 2R und primäre membranöse Nephropathien kurz und prägnant etwas näher bringen. Mein Name ist Benjamin Dillberger. Ich werde Sie durch die folgenden Podcast-Folgen moderieren und hier bei mir ist meine sehr geschätzte Kollegin Yara Bestmann, ihrerseits Produktmanagerin für Nephrologie. Yara, was genau werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn in den kommenden 6 Folgen hören bzw. was können sie von uns erwarten?
Ja, hallo Benjamin. Erstmal vielen herzlichen Dank für die super nette Einleitung und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Podcast-Reihe wollen wir uns in jeder Folge mit einem anderen Aspekt rund um das Thema primäre membranöse Nephropathie beschäftigen. Das heißt, wir werden uns die Erkrankung etwas näher anschauen, wir werden die assoziierten Biomarker kennenlernen und natürlich auch darstellen, wie man am besten bei der Diagnostik einer primären membranösen Nephropathie vorgeht.
Das klingt doch schon mal hervorragend. Bevor wir näher ins Detail gehen, wollen wir die erste Folge hier einmal kurz nutzen, um etwas näher zu konkretisieren, worüber wir überhaupt reden, sprich von oben nach unten uns vorarbeiten. Wir befinden uns ganz grob gesagt ja im Bereich der Nephrologie, beziehungsweise genauer gesagt den immunvermittelten Glomerulonephritiden. Ich habe es ja schon gesagt, Glomerulonephritiden, sprich wir reden hier von einem Plural, was ja impliziert, dass es nicht nur eine Form davon gibt. Yara, kannst du bitte einmal kurz konkretisieren oder definieren, welche unterschiedlichen Formen es davon gibt?
Ja, na klar, gerne. Immunvermittelte Glomerulonephritiden sind, wie der Name das ja schon sagt, Erkrankungen der Glomeruli, also der Nierenkörperchen, die durch eine pathogene Antwort des Immunsystems ausgelöst werden. Die meisten Formen von Glomerulonephritiden sind dabei entweder durch eine Reaktion gegen Autoantigene in der Niere gekennzeichnet, es können ganz verschiedene Autoantigene dort sein, oder sie werden durch eine systemische Autoimmunität ausgelöst, die sich dann schlussendlich in der Niere manifestiert, also dort zeigt. Beides führt zu Schädigungen in der Niere und je nach Schwere der Erkrankung können diese Schädigungen von einer Proteinurie bis auch hin zu einem sehr schnellen Nierenfunktionsverlust reichen. Und ganz generell kann man eigentlich sagen, dass Glomerulonephritiden als primäre oder sekundäre Formen vorliegen können. Primäre Glomerulonephritiden sind Erkrankungen, die sich ausschließlich in der Niere zeigen und deren Ursache ebenfalls auch dort verortet ist. Während sekundäre Formen von einer anderen Erkrankung verursacht werden ursprünglich. Das heißt, es kann zum Beispiel eine vorangegangene Infektion sein mit einem Virus oder kann auch eine Systemerkrankung sein, die dann schlussendlich eine Nierenbeteiligung mit verursacht. Um mal ein Beispiel zu nennen für eine sekundäre Glomerulonephritis, das wäre zum Beispiel eine ankerassoziierte Vaskulitis, die eine Nierenbeteiligung nach sich zieht, oder auch ein systemischer Lupus erythematodes, der dann eine Lupusnephritis auslöst. Das wären beides Beispiele für systemische Autoimmunerkrankungen, die ganz verschiedene Strukturen des Körpers betreffen können, aber eben auch in vielen Fällen bei Patienten eine Nierenbeteiligung mit sich bringen können. Beispiele für primäre Glomerulonephritiden sind zum Beispiel die IgA-Nephropathie, das ist auch die häufigste Glomerulonephritis, die es gibt, die membranoproliferative Glomerulonephritis oder eben auch die primäre membranöse Nephropathie, um die es dann heute auch gehen soll.
Genau, an der Stelle, also erstmal vielen Dank für die Erläuterung, das ist natürlich sehr spannend. An der Stelle möchte ich aber auch noch einmal kurz einhaken. Wie bereits gesagt, auch von dir, soll es ja heute primär um die primären membranösen Nephropathien, kurz die PMNs, gehen. Kann man denn in etwa sagen, wie sich die primäre Form im Vergleich zur sekundären Form aufteilt? Also wie viel Prozent haben eher eine primäre, wie viel Prozent haben eher eine sekundäre Form? Und weiterführend an diese Frage, wie genau kann man sich den Krankheitsverlauf denn vorstellen einer PMN?
Ja, zunächst einmal kann man sagen, dass die primären membranösen Nephropathien, also ich sage das nochmal kurz PMN, etwa 80% der membranösen Nephropathiefälle ausmacht. Und die übrigen 20% der Fälle sind dann sekundäre membranöse Nephropathien, die dann eben eine Autoimmunerkrankung, eine Infektion oder auch ein Tumor als Ursache haben. Die PMN hingegen ist selbst eine chronische Autoimmunerkrankung, die durch das Auftreten verschiedener assoziierter Autoantikörper gekennzeichnet ist. Diese Autoantikörper bilden mit Antigenen in den Glomeruli und verschiedenen Bestandteilen des Komplementsystems, des Immunsystems, Immunkomplexe, die sich dann an der glomerulären Basalmembran ablagern und im Laufe der Erkrankung zu einer deutlichen Verdickung der Membran führen. Das kann man dann tatsächlich sogar auch in der Biopsie gut sehen, diese Ablagerung und Verdickung der Membran. Und ja, diese Immunkomplexablagerungen führen dann zur Schädigung der Podozyten in den Glomeruli. Die Podozyten sind ja die Zellen, die die Filtrationsbarriere in der Niere bilden. Und wenn diese geschädigt werden, dann führt dies zu einer erhöhten Durchlässigkeit der glomerulären Basalmembran. Es gelangen Proteine aus dem Blut in den Urin und das zeigt sich dann eben als eine starke Proteinurie bei den Patienten. Daher kommen die Patienten häufig auch wegen starker Wassereinlagerungen zum Arzt, also mit Ödemen. Und häufig wird dann erst eine Proteinurie festgestellt, die häufig schon sehr stark ist. Also die Patienten sind dann häufig schon nephrotisch, wenn sie sich das erste Mal beim Arzt vorstellen. Sie haben aber abgesehen von den Wassereinlagerungen meist zunächst keine großen anderen äußerlichen Symptome. Ganz generell kann man sagen, dass die Krankheitsverläufe bei einer PMN auch sehr unterschiedlich aussehen können. Bei etwa einem Drittel der Patienten tritt eine spontane Remission auf. Das heißt, diese Patienten gehen in Remission, ohne dass groß medikamentös interveniert werden muss. Beim weiteren Drittel der Patienten persistiert einfach die Proteinurie. Sie wird nicht besser, nicht schlechter. Die Patienten bleiben mehr oder weniger stabil. Und dann haben wir noch das letzte Drittel der Patienten und diese entwickeln dann tatsächlich einen schweren Verlauf und entwickeln dann innerhalb weniger Jahre auch ein nephrotisches Syndrom. Und man muss auch wirklich sagen, dass die PMN die häufigste Ursache für ein nephrotisches Syndrom bei den Erwachsenen ist, weil eben wirklich ein Drittel der Patienten diese schweren Verläufe erleben.
Um den Bogen etwas von der Klinik bzw. der Pathophysiologie hin zur Diagnostik zu spannen. Welche Mittel und Möglichkeiten hat denn ein Arzt, um eine PMN bzw. den Krankheitsverlauf einer PMN festzustellen?
Ich hatte es ja schon erwähnt, die Ursache einer PMN sind verschiedene Autoantikörper. Bei etwa 70-80% der Fälle treten Antikörper gegen den Phospholipase A2-Rezeptor auf, kurz PLA2R. Das heißt, bei den meisten Fällen, also 70-80% der Patienten mit PMN, lassen sich zirkulierende PLA2R-Antikörper im Serum nachweisen. Dann gibt es noch deutlich seltener, nur so in etwa 2-5% der Fälle, Antikörper gegen den Transmembranrezeptor Thrombospondin Typ 1 Domain Containing 7a. Ein langer Name, kurz heißt der Rezeptor T heißt die 7a. Und auch gegen diesen lassen sich bei den Patienten TSD7A-Antikörper im Serum nachweisen. Nun bleiben natürlich noch für alle, die mitgerechnet haben, etwa 15-20% der Fälle, bei denen das zugrunde liegende Autoantigen noch unbekannt ist. Hier wurde in den letzten Jahren in der Forschung tatsächlich einiges an Arbeit investiert, um potenzielle neue Kandidaten zu identifizieren, seien es Autoantigene oder auch direkt Autoantikörper im Serum von Patienten. Und auch diese neuen Kandidaten möchten wir tatsächlich im Rahmen dieser Podcast-Reihe nochmal thematisieren, werden wir aber in einer separaten Folge nochmal näher darauf eingehen.
Wunderbar, Jara. Ich bedanke mich erstmals vielmals für deine Antworten. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir sind leider auch schon am Ende unserer ersten Folge zum PLA2R-Podcast angekommen. Von meiner Seite, und ich denke, ich spreche auch für Yara, herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Einschalten. Bitte schalten Sie auch gerne zu unserer nächsten Podcast-Folge ein, wo wir Details zu Antikörpern gegen PLA2R sowie deren Bedeutung näher besprechen werden. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Liebe Grüße aus dem hohen Norden. Noch einen schönen Tag.